ARD.
Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist Mario Basler. Herzlich willkommen. Hi. Freut mich, dass Sie da sind. Wir haben vorher das Mikrofon getestet, ausgesteuert. Ich habe irgendwie zum Quatsch einfach Lottozahlen vorgelesen, fiktive Art. Und Sie spielen tatsächlich auch. Waren nicht Ihre Zahlen, die ich vorgelesen habe?
Nein, das waren die völlig falschen Zahlen. Ich spiele ab und zu mal, wenn mich meine Freundin daran erinnert. Und sagt der Eurocheckpot, hast du gespielt? Und sage ich, nee, was ist drin? Da sagst du so 80 Millionen, sage ich, jetzt lohnt es.
Okay, also unter 80 Millionen machen Sie es nicht.
Ja, kommt drauf an, wenn mich meine Freundin dran erinnert.
Die besten Jahre sind ein großes Thema in einem Buch, das da heißt, das Leben nach den besten Jahren, das frisch rausgekommen ist, das Sie geschrieben haben, zusammen mit Co-Autor Markus Babbel, den wir auch noch als Kicker kennen, mit dem Sie auch in bei Bayern München zusammengespielt haben, in der Nationalmannschaft, wenn ich mich jetzt nicht schwer täusche. So, und die Frage ist, die besten Jahre, wann sind die? Ich bin aus der Lektüre des Buchs nicht ganz schlau geworden, ob die jetzt damals waren, als Sie aktiv gekickt haben, oder ob die erst danach gekommen sind, oder ob man das gar nicht so genau sagen kann.
Ja, das ist das sowohl als auch. Ne? Ich meine, die besten Jahre sind ja immer die, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, so wie wir als Fußballer. Dann haben wir 15 schöne Jahre im Fußball gehabt, aber es gibt ja auch ein Leben danach. Und wir wurden angesprochen, ob wir uns das vorstellen können, ein Buch zu schreiben über die besten Jahre danach. Es gibt, glaube ich, auch in meinem Umfeld sind ja auch ältere Personen, die manchmal auch auf ein Leben nach der Arbeit nicht vorbereitet sind. Ne? Und so ist es beim Fußball ja genauso, der nur 15 Jahre mehr oder weniger Fußball spielen kann und weiß dann am Schluss nicht, was passiert denn überhaupt danach. Und aufgrund dessen haben wir dieses Buch geschrieben, dass man sich mehr oder weniger auch ein bisschen danach vorbereiten muss, auf das, was danach kommt.
Weil das ist auch ein Rentenratgeber, wenn man so will. Ne?
Vom Grunde her ist es für alle. Ne? Mhm. Es ist für jung und alt aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich auch darauf aufmerksam machen wollen, weil wir auch in unserem Umfeld natürlich auch Menschen haben, die auf das Rentenalter zum Beispiel nicht vorbereitet ist, weil das bedeutet ja, wenn du 40 Jahre lang gearbeitet hast, ist ja nach der Arbeit das Leben nicht vorbei, sondern es geht ja dann auch weiter. Mhm. Und viele sitzen dann zu Hause, haben sich vorher kein Hobby gesucht oder ihre Hobbys aufgegeben, warum auch immer, und sitzen dann zu Hause und werden von Tag zu Tag älter, weil sie den Kontakt zu Freunden verloren haben über gewisse Jahre, weil sie ihn aufgegeben haben, warum auch immer. Und dann tun sich die älteren Menschen manchmal und auch sehr oft sehr schwer.
Wie wurde das geschrieben? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt so Artikel oder Kapitel, die Sie zusammengeschrieben haben und dann auch so ein bisschen separat. Hier schreibt jetzt Markus Babbel, hier schreibt Mario Basler. Und wie haben Sie das gemacht? So, sagen wir mal, im gepflegten, bewusstseinserweiternden Getränk in der Sonne zusammengehockt auf der Terrasse und in den Laptop gehackt?
Nein, wir waren in München 2 Tage, haben uns 2 Tage eingeschlossen in so einem Restaurant. Und haben in den 2 Tagen dieses Buch zusammengestellt mit Frage-Antwort. Und dann hat natürlich auch jeder mal die eine oder andere Stunde für sich gehabt, wo halt jeder einzeln befragt wurde.
Frage deshalb auch, weil ich hätte vermutet, dass vielleicht ein Ghostwriter da auch im Spiel war. Ich finde aber zumindest niemanden im Impressum des Buches.
Naja, da war schon jemand dabei, der ja auch auf uns zugekommen ist, der gesagt hat, er hat das Buch ja auch in Österreich gemacht, mit Prohaska und Krangl, auch 2 ehemalige Fußballer aus Österreich. Große Namen in Österreich und auch im Fußball. Und es war sehr erfolgreich. Und aufgrund dessen ist er dann auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir uns sowas vorstellen können, dass wir das auch machen für Deutschland. Und da habe ich mich mit Markus kurz geschlossen und wir haben darüber philosophiert und gedacht, ja, könnte vielleicht was ganz Gutes werden. Und es läuft ja auch ganz gut an.
Ein Buch zu schreiben ist ja nicht das Erste, sozusagen, was Sie machen. Es gibt ein autobiografisches Buch mit dem Titel Eigentlich bin ich ein super Typ. Mhm. Was muss ich aus diesem Titel rauslesen? Hat da jemand Zweifel dran?
Naja, es gibt ja immer Zweifel, aber es gibt ja auch natürlich viele Menschen, die meinen, wenn du eine Person der Öffentlichkeit bist, darf man mit dir machen, was man möchte. Und deswegen ist das eigentlich, oder die Betonung liegt auf dem eigentlich, weil Ich bin natürlich auch jemand, der sich nicht alles gefallen lässt, mit dem man auch nicht machen kann, was man will, sondern auch wenn ich eine Person der Öffentlichkeit bin, wehre ich mich auch gegen gewisse Dinge, weil ich einfach denke, ich bin eine ganz normale Person, wie jeder andere auch, und so möchte ich behandelt werden und nichts Besonderes. Und ich bin auch nichts Besonderes und deswegen das eigentlich.
Und Sie sind doch was Besonderes, nämlich manchmal unterwegs wie ein Kabarettist in so kleineren Hallen und ja, treten da auf, stellen sich auf die Bühne. Da sind dann ein paar hundert Leute im Publikum, oft ausverkauft, fast immer ausverkauft. Und dann fängt Basler an zu erzählen, nennt sich Basler Ballert. Mhm. Dieses Jahr gibt es wenige Termine, aber nächstes Jahr gehen Sie wieder vermehrt auf Tour, wenn ich jetzt die richtigen Informationen beisammen habe. Und das ist eine Zufallsgeschichte, mehr oder weniger, dass Sie das so entdeckt haben, als Bühnenunterhalter quasi aktiv zu werden. Das ist ja wirklich eine Besonderheit. Ich meine, viele Fußballer machen gar nichts sozusagen nach ihrer Rente, die fallen gar nicht auf. Andere werden Trainer, haben Sie auch versucht, reden wir später drüber. Andere wiederum spielen. Spielerberater, das sich dann auf die Bühne stellt, Neuland.
Ja, das spiegelt ja auch wieder der Titel von dem neuen Buch mit Markus und mir. Ne? Ich habe mir frühzeitig habe ich versucht, irgendetwas zu finden, was ich auch danach machen kann, außer Golf spielen oder zu Hause zu sitzen. Und es kam der Zufall, dass ich bei einer Talkrunde in Nürnberg eingeladen war, das Mikrofon des Moderators kaputt ging und ich auf der Bühne schon stand, die Menschen waren schon da, die wurden unruhig und ich einfach ein paar Geschichten aus meiner Karriere erzählt habe und die Leute so begeistert waren, ein Mensch im Publikum saß, der Bühnenprogramme macht, der uns dann einen Tag später angeschrieben hat oder angerufen hat und hat gesagt, ich soll ein eigenes Programm machen. Das war für mich erstmal unvorstellbar, klar, aber jetzt sind wir seit 6 Jahren unterwegs mit Basler Ballert und das macht nach wie vor Spaß. Gestern war ich in Speyer, gestern Abend ausverkauftes Haus mit 500 Leuten. Leute haben Spaß, hier erzählen die Geschichten und ich bin viel unterwegs und sitze auch deswegen nicht ganz so gerne zu Hause.
Beim Thema gestern müssen wir noch anmerken, wir haben die Sendung am Montag im Studio Kaiserslautern aufgezeichnet. Dann war es also sozusagen gestern der vergangene Sonntag, was ja auch wurscht ist. Parallel übrigens zum Spiel Deutschland-Italien dann.
Ja, leider.
Das
leider.
Ist ja bitter, ne?
Ja, ich konnte das Spiel nicht sehen, habe es mir natürlich dann der Zusammenfassung angeguckt.
Erste Halbzeit, die beste seit dem WM-Halbfinale 2014, haben mehrere Leute im Fernsehen gesagt, fand ich auch, Sie auch?
Ja, wie gesagt, ich habe es leider nicht gesehen, weil mein Programm 8 Uhr losging. Ich habe dann in der Pause habe ich dann ein paar Minuten geguckt, aber das, was man so gehört hat, muss eine traumhafte erste Halbzeit gewesen sein. Gut, gibt aber natürlich im Spiel auch zwei Halbzeiten und dann hat sich auch mal wieder in der zweiten Halbzeit so ein bisschen das gespiegelt, ne, was so die letzten Jahre so ein bisschen bei uns war. Wir haben nachgelassen und aber trotz allem, wir sind weiter, wir sind im Final Four und da freuen wir uns natürlich für Deutschland.
Zurück nochmal zu Ihrem Bühnenprogramm, sind wir gerade ein bisschen von abgekommen. Ist das, was Sie da auf der Bühne bringen, ist das sozusagen ein aufgeschriebenes Drehbuch, das Sie wiedergeben oder ist da viel Improvisation bei?
Nee, das war nie was Aufgeschriebenes, sondern es waren einfach die Geschichten, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Die habe ich für mich einfach aus dem Bauch heraus gesprochen und
Also jeder Abend ist anders.
Jeder Abend ist ein bisschen anders. Mhm. Der eine ist ein bisschen 2 Minuten länger, der andere ist 2 Minuten kürzer. Also es kommt immer darauf an, wie auch das Publikum dabei ist. Und vom Grunde her müssen wir immer ein bisschen überziehen, weil die Leute total begeistert sind und lachen und Spaß daran haben. Und deswegen ist jeder Abend eigentlich so ein bisschen anders.
Das heißt, wenn man eine Show sieht mit Mario Basler, Basler Ballert, und hat die vor 4 Jahren schon mal gesehen, kann man durchaus auch Neues entdecken. Ich meine, die Geschichten aus ihrer aktiven Zeit ändern sich ja dann nicht mehr.
Nein, es gibt viele Dinge. Wie gesagt, wir machen, manchmal müssen wir auch 2 oder 3 Mal in irgendeine Stadt. Dann machen wir natürlich schon ein bisschen das eine oder andere noch dazu oder nehmen eins weg und machen was anderes dabei. Aber im Großen und Ganzen ist es das gleiche Programm. Und das seit 6 Jahren. Und wie gesagt, seit 6 Jahren sind die Leute vom Grunde her begeistert.
In Ihrem Programm, aber auch in Ihrem Buch ist des Öfteren mal davon die Rede, dass Sie während Ihrer aktiven Zeit sehr viel geraucht haben, was Sie heute noch tun. Und auch gerne mal ein alkoholisches Getränk zu sich genommen haben. Wie weit verbreitet ist das unter Profifußballern? Und wie weit verbreitet war es früher zu Ihrer aktiven Zeit? Wie verbreitet ist es heute noch? Haben Sie da einen Überblick?
Nein, Überblick. Mir ist es ja völlig wurscht. Die Leute wissen, dass ich rauche. Werde immer wieder darauf angesprochen, aber...
Weil man sich nicht vorstellen kann, dass man so eine Hochleistung bringt als Profi.
Ja, das ist ja, völliger Quatsch. Ja, das ist ja, also zu unserer Zeit und es ist auch heute noch so, Rauchenspieler, also zu sagen, weil man Hochleistungssport ist, darf man das nicht, das ist ja völliger Quatsch. Also ich kann Ihnen sagen, zu meiner Zeit haben wir Bayern München ungefähr 15 Spieler geraucht, also von daher.
Aber also es ist ganz öffentlich, also in der Kabine natürlich, oder auf dem Vereinsgelände?
Ja, viele haben natürlich auch ihre Zigarette versteckt, aber trotzdem haben sie natürlich auch, wenn wir unterwegs waren, auch mal ihre Zigaretten geraucht. Und ist ja auch nichts Schlimmes. Also es muss ja jeder für sich selbst entscheiden, was er mit seinem Körper anstellt. Ob das gut oder schlecht ist, das lassen wir ja alles mal dahingestellt. Aber was ist denn heute noch gut? Also jetzt darf man mittlerweile, soll man kein Fleisch mehr essen, soll man am besten Vegetarier werden oder Veganer werden. Also das sind ja einfach Dinge. Ich lebe mein Leben so, wie ich es will.
So, hast du mal versucht aufzuhören?
Ich will gar nicht aufhören. Mhm. Mir schmeckt eine Zigarette viel zu gut, um dass ich sage, ich höre morgen auf. Da müsste schon ein Arzt kommen, müsste sagen, so, jetzt wird's mal Zeit, langsam. Aber das kam bis jetzt noch nicht und deswegen... Ich werde so lange rauchen, bis ein Arzt kommt und sagt, jetzt Ende mit Rauchen, aber ansonsten werde ich weiter rauchen und das sind Dinge. Es ist auch irgendwann mal mühselig, ne, darüber zu reden.
Ich finde es interessant grundsätzlich.
Ja, klar.
Ne? Nee, ich habe von Trainern gehört, Thomas Tuchel fällt mir gerade ein, als er bei Mainz 05 war, haben wir darüber geredet, wie er sozusagen eine komplett andere Ernährung eingeführt hat, um das Letzte an Leistungspotenzial rauszukitzeln. Natürlich. Und da denke ich, Mensch, wenn einer raucht, ist es jetzt ja für die Leistungsfähigkeit am Platz nicht so förderlich. Ne?
Ja, aber nochmal, ich meine, jeder ist also erstmal alt genug, um selbst zu entscheiden, was er macht. So, und Sie glauben ja wohl nicht, weil Thomas Tuchel in Mainz ein neues Essprogramm vorgibt, dass die zu Hause nicht auch mal eine Pizza oder eine Currywurst essen. Also das ist ja völliger Quatsch. Man kann im Trainingslager, klar, gucken die da drauf, aber die Spieler, wenn die zu Hause sind, wenn die mal 2 Tage frei haben, dann gehen die auch mal ihren Wein trinken, ihr Bier trinken, ihr Steak, ihr Schnitzel essen oder sonst irgendwas. Also man darf nicht immer alles so ernst nehmen in der Welt da draußen, was die Sportler alle so von sich geben oder auch die Trainer, weil genauso mit den 11 Freunden, es ist Lug und Trug, das ist für eine gewisse Zeit, gibt's 11 Freunde, aber danach kann ich Ihnen sagen, gibt's viele, die wohl mit dem anderen Spieler, mit dem sie 3 Jahre zusammengespielt haben, gar nichts mehr zu tun haben. Und so ist es mit dem Essen aller selber. Ich meine, ich muss mich ja wohlfühlen und der Trainer kann ja nicht entscheiden, ob ich mich wohlfühle mit einem grünen Salat, eine Schüssel voll, oder ob ich mir lieber einen Schnitzel reinhaue mit Pommes. Es geht am Schluss um die Leistung. Die Leistung muss erbracht werden. Wie sie erbracht wird, ist egal, ob du Salat isst oder Pommes. Das ist völlig wurscht.
Wo gab's denn mal so eine 11-Freunde-Mentalität bei Ihren Profistationen?
Ja, die hört man ja immer wieder. Ne? Man sagt ja, 11 Freunde, den musst du ja in den 90 Minuten bist du 11 Freunde auf dem Platz. Danach gehst du von den 11 Freunden, gehst du vielleicht mit 2 noch irgendwo was trinken, was essen und der Rest geht woanders hin. Also
gab's nirgends?
Nein, es gibt keine 11 Freunde im Fußball. Es gibt 11 Freunde im Fußball während einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn ich 3-Jahres-Vertrag habe und alle anderen haben auch einen 3-Jahres-Vertrag, dann ist man für die 3 Jahre, sind man gute Freunde, aber nur während dem Spiel. Also es gibt ganz viele Spieler, die wollen mit 10 anderen gar nichts zu tun haben, weil sie es nicht mögen, nicht leiden können, weil sie anders denken, wie auch immer. Also von daher, auch das ist Lug und Trug, zu sagen, 11 Freunde müsst ihr sein, ja, für eine gewisse Zeit, ja. Und danach, glauben Sie mir, ich habe mit ganz vielen zusammengespielt. Ich habe, wenn, aus dem Fußball vielleicht 5 Freunde daraus mitgenommen. Alles andere bin ich froh, wenn ich sie nicht sehe und nicht höre.
Sie haben aber durchaus natürlich mit ein paar Leuten sich besser verstanden als mit anderen. Und das um die Häuser ziehen, lese ich in Ihrem Buch, ging in Bremen beispielsweise zu Ihrer Zeit bei Werder Bremen deutlich besser als bei Bayern München. Warum eigentlich?
Nee, das ging bei Bayern München genauso, nur wurde es da halt mehr öffentlich. Dann musste man halt die eine oder andere Geldstrafe mehr bezahlen. Aber in Bremen war es halt ein bisschen ruhiger, gediegener, ne? Da gibt's oder gab's vielleicht nicht so viele Zeitungen, wie es in München gibt. In München warst du immer auf dem Präsentierteller, aber das war mir ja wurscht. ich bin trotzdem weggegangen. Also
Sie waren auch auf dem Präsentierteller bei Uli Hoeneß, dem damaligen Manager. Ja. Da mussten Sie wöchentlich antreten und Abbitte tun in Form von kleiner Strafe.
Nein, nicht Abbitte tun. Wenn du weggehst und du weißt, du hast 3 Tage später wieder ein Spiel und du wirst erwischt, das ist wie im normalen Leben auch, dann musst du halt damit rechnen, dass du bestraft wirst. Das war bei mir fast jeden Montag so. Da habe ich meine Geldstrafe bezahlt und bin aber das nächste Wochenende wieder weggegangen. Also mir war das wurscht. Das Geld hat mich nie interessiert, ob ich 10.000 Geldstrafe gekriegt habe oder 20. War mir wurscht. Ich wollte meinen Spaß haben. Ich konnte nur Fußball spielen, wenn ich auch im Leben nach dem Fußball oder vor dem Fußball ein bisschen Spaß habe. Und deswegen war es mir wurscht. Es war ein bisschen ruhiger in Bremen, ja. Aber in München war es auch schön und auch spannend.
Sie haben als Kind angefangen zu kicken in Ihrer Heimatstadt, Geburtsstadt, Neustadt an der Weinstraße. Ich glaube mit 8 angefangen, damals beim VfL Neustadt. Ab wann war klar, das wird groß?
Ach, ab wann war das klar? Ich meine, man hat es dann irgendwann mal mit 13, 14 hat man mir gesagt, dass ich ein großes Talent habe im Fußball. Und so richtig begonnen hat es dann mit 15, 16 in der A-Jugend. Da habe ich ja die Chance gekriegt, nach Kaiserslautern zu gehen, 2 Jahre A-Jugend zu spielen. Und da hat es mehr oder weniger abgezeichnet, dass aus mir was werden kann im Fußball. Und so richtig begonnen, wie gesagt, hat es dann so mit 13, 14 rum. Wenn du da so ein bisschen aus den Kinderschuhen rauskommst und kommst dann die B-Jugend, A-Jugend, das ist so die Zeit gewesen, wo es begonnen hat.
Riesentalent, das ist klar, von vornherein, was ja auch durch Ihre Erwachsenenkarriere immer wieder so beobachtet wurde. Wenn Sie so Ihre Nachwuchszeit, Ihre Jugendzeit, also die Zeit, wo Sie im Fußball sozusagen durchstarteten, vergleichen mit dem, was heute so üblich ist in den Nachwuchsleistungszentren der großen Vereine. Kann man das vergleichen?
Gott sei Dank gab es die Scheiße bei uns nicht.
Die Scheiße? So,
ja, das ist, ich finde Nachwuchsleistungszentrum völlig überbewertet, völlig unnötig, kostet nur massig an Geld. Aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommen bei Bayern München, war der letzte Thomas Müller, glaube ich, vor gefühlt 25 Jahren. Es gibt wenige Nachwuchsleistungszentren, die ihre Spieler so rausbringen, außer vielleicht in Freiburg, die darauf angewiesen sind.
In Mainz auch.
Ne? Mainz kommt der eine oder andere noch raus, aber Leverkusen weiß ich gar nicht, wann da der letzte rausgekommen ist. Also ich würde die lieben gern abschaffen. Du nimmst den Spielern, das Einzige, was du den Spielern nimmst, ihre Jugend. Du nimmst sie aus dem Freundeskreis, Familienkreis raus, weil die ja von morgens bis abends da, die schlafen ja auch da oder übernachten da, trainieren, machen Schule da, trainieren, machen Schule, machen Hausaufgaben, essen, schlafen zusammen. Ich finde es völlig überbewertet, ein Nachwuchsleistungszentrum, nochmal, kostet nur Geld. Viele Vereine könnten sich das Geld sparen, weil der eine oder andere doch nicht rauskommt, ne? Und du wirst dann mit 12, 13 Jahren aus deinem Umfeld rausgerissen. Ich sage immer wieder, wir sind früher noch auf Bäume geklettert, sind auch abgerutscht, haben eine Schürfwunde gehabt. Das haben die Spieler alle nicht mehr, die Jungen heute. Deswegen sind sie meistens auch so verweichlicht, fallen mit kleineren Verletzungen mehrere Wochen aus, weil sie es halt alles nicht kennen. Und deswegen abschaffen. Und ich war froh, dass bei uns sowas nicht gegeben hat. Ich bin auch deutscher Meister geworden, bin Nationalspieler geworden, musste Gott sei Dank in kein Nachwuchsleistungszentrum, habe keine U21, U18, U19 gespielt, sondern das Höchste, was ich gespielt habe, war Südwestauswahl. Und auch so kann man es schaffen. Man muss kein Nachwuchsleistungszentrum haben. Aber es ist halt bequemer für die Vereine.
Sie haben vom FCK kommen, so eine Reise gemacht, Rot-Weiß Essen, Hertha BSC Berlin, Werder Bremen, Bayern München und dann wieder zurück zum ersten FC Kaiserslautern und schreiben, dass Sie diese zweite Phase beim ersten FC Kaiserslautern als Mensch verändert, weitergebracht hat. Inwieweit?
Naja, es war natürlich für mich als Fußballer war es immer wichtig. Ich bin Pfälzer, ich habe auch nie, egal wo ich gespielt habe, ein Haus gekauft, sondern ich wusste, ich gehe nach meiner Karriere wieder zurück, werde in der Pfalz mein Haus bauen oder ein Haus kaufen. Und es hat mich verändert aus dem einfachen Grund, weil ich aus der Jugend Kaiserslautern damals dann halt auch irgendwann mal weggegangen bin und habe dann diese Reise begonnen, weil man mich halt nicht wertgeschätzt hat in Kaiserslautern damals. Also man hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, Stammspieler zu werden, weil ich wusste, ich bin doch besser wie der eine oder andere, der schon da rumgelaufen ist. Aber ich war halt Jugendspieler. So, und ich kam dann zurück, da war ich 30, glaube ich, 29 oder 30, kam ich wieder zum FCK zurück, zu Otto Rehhagel auch. Und man ist natürlich älter geworden, man hat mehr Erfahrung gesammelt und deswegen war es eine tolle Reise. Und für mich toll, mein Abschluss meiner Karriere natürlich in Kaiserslautern, da wo ich es begonnen habe und dann auch da den Abschluss gemacht habe, war es natürlich für mich als Pfälzer, schöner hätte man es nicht schreiben können.
Ich habe einen sehr, ja, fast aufsehenerregenden Satz gelesen in Ihrem Buch. Die besten Jahre halten die Menschen gefangen. Wir mussten uns diese Erkenntnis hart erarbeiten. Wir heißt Markus Babbel, mit dem Sie das Buch zusammengeschrieben haben und Sie selber. Wow, hart erarbeiten. Was heißt das?
Naja, die Fußballer haben ja das schönste Leben, meint man ja, ne? Aber du musst natürlich als Fußballer auf unheimlich viel verzichten, auf die Familie verzichten, auf Kinder verzichten und bist sehr viel unterwegs. Und vom Grunde her darf ja jeder Mensch mit dir machen, was du willst. Also als Fußballer bist du, ist es wunderbar, wenn du auf dein Kontoauszug guckst, aber du musst auf unheimlich viel verzichten. Also du bist praktisch gefangen in so einer Blase drin, weil natürlich die Öffentlichkeit draußen meint, mit dir machen zu können, was sie wollen. Aus dem einfachen Grund, weil du halt eine Person der Öffentlichkeit bist. Und deswegen bist du da drin gefangen auch, was schön ist. Da kommt natürlich auch viel Neid noch dazu. Deutschland ist ja auch, habe ich ja schon vor ganz vielen Jahren gesagt, auch oft eine Neidgesellschaft, wenn du ein bisschen mehr hast wie dein Nachbar oder wie jemand anders. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, bei meinem Papa zum Beispiel mit seinem neuen Auto, das verkratzt wurde, draufgeschrieben wurde auf die Motorhaube, reiche Sau, nachdem ich meine Karriere begonnen habe. Und deswegen sage ich, für mich, ich lebe mein Leben so, wie ich will, auch wenn ich eine Person der Öffentlichkeit bin, aber trotzdem bist du für eine gewisse Zeit in so einer Blase drin, eigentlich gefangen.
Spielt Fußball heute für Sie noch irgendwie aktiv eine Rolle? Beispielsweise, dass Sie selber mal gegen den Ball treten oder dass Sie sich nochmal überlegen, ob es vielleicht doch mal nochmal irgendwas wird mit einer Trainerkarriere?
Nein, da bin ich weit von entfernt. Also Trainerkarriere weit von entfernt. Fußball ab und zu mal für einen guten Zweck. Mache ich das gerne, aber jetzt auch keine Stunde oder anderthalb Stunden mehr, sondern
für wie viel Zeit reicht die Puste?
So 20 Minuten. Das hat mit der Puste nichts zu tun. Ich habe einfach keine Lust, gegen einen 30-Jährigen zu rennen und mich vorführen lassen zu wollen, weil dann weiß ich, dann werde ich aggressiv auf dem Platz, dann muss ich zurückfaulen. Und jeder will dir ja zeigen, wenn der Jüngere dir gegenübersteht, kommt ja auch da der Neid ein bisschen dazu und jeder will dir dann zeigen, wie gut er selbst ist. Und deswegen, ich suche mir meine Spiele raus. Ich habe jetzt am 1. Mai, glaube ich, haben wir in Wiesbaden ein Benefitspiel für krebskranke Kinder. Und da spiele ich gerne mit, aber alles andere braucht mich gerne anrufen.
Was haben Sie technisch noch drauf? Also Sie galten ja als Standardspezialist mit unfassbar gefährlichen Freistößen, haben, glaube ich, auch mehrere Eckbälle direkt verwandelt in Ihrer Karriere. Können Sie es heute noch? Verlernt man das?
Ja, ich würde dem einen oder anderen in der Bundesliga heute, glaube ich, noch was vormachen bei Standardsituationen.
Okay, und machen Sie davon auch Gebrauch bei solchen Benefitspielen beispielsweise? Ich meine, das ist ja schon ein schönes Spektakel, wenn Sie sich da eine Eckfahne stellen und so ein Ding direkt reinmachen, ne?
Ich versuche es natürlich, klar, man will ja auch den Leuten ein bisschen Unterhaltung bieten und nicht nur den Platz rauf und runter rennen. Also ich kommuniziere sehr gerne mit dem Publikum, mache gerne ein Späßchen auf dem Platz, also das gehört bei mir auch ein bisschen dazu.
Vor 2-3 Jahren waren Sie Meister als Trainer und zwar in der Kreisliga mit Türkgücü Osnabrück. Wie kam es zu diesem Engagement?
Das habe ich für einen Freund gemacht. Da muss man nicht mehr weiter drüber reden.
Dann lassen wir das, okay. Sie haben eine Liste an Trainern gehabt. Ja, liest sich wie das Who is Who. Rehhagel haben wir schon gerade angesprochen. Trapattoni, Hitzfeld. Wer war Ihr Lieblingstrainer?
Otto Rehhagel.
Warum?
Ja, bei Otto durfte ich machen, was er wollte, musste wenig trainieren, hat große Vorteile gehabt. Der war einfach toll, war ein toller Mensch. Natürlich Ottmar Hitzfeld, Rabatoni auch, aber war natürlich eine andere Zeit bei Bayern. Ne? Bayern ist dann ein bisschen, noch ein bisschen gehobener als in Bremen. Bremen war alles ruhiger und wenn ich mal keine Lust hatte, dann bin ich auch zu Hause geblieben. Hat der Trainer trotzdem Samstag gesagt, er spielt, weil er meine Qualität zu schätzen wusste. Und wir haben heute noch ein gutes Verhältnis und deswegen war mit Abstand Otto Rehhagel mein bester Trainer.
Und wer ist da ganz unten in der Liste?
Ach, da gibt's den einen oder anderen. Aber auch das ist nicht mehr, das ist ja nicht meine Geschichte, dass ich sage, ich möchte jetzt nachtreten über Trainer, die schlecht waren oder wie auch immer. Es gibt in jeder Karriere einen guten Trainer, es gibt schlechtere Trainer und es gibt auch Trainer, mit denen du da halt überhaupt nicht klarkommst, ne? Oder klar kamst. Und ich finde es
immer. Ein, zwei Namen würden meine Neugier schon befriedigen.
Ja, natürlich, aber ich finde es jetzt zum Beispiel auch schlecht, wie man über Thomas Tuchel beim FC Bayern redet. Ne? Das macht man einfach nicht. Die Zeit ist weg. Ob die gut oder schlecht war, das müssen andere entscheiden, aber über einen Trainer, der in England jetzt Nationaltrainer ist, dann noch so nachzutreten, das mache ich selbst nicht. Andere können es gerne machen. Ich finde es grausam, wenn man da über gewisse Trainer redet. Vor allem, sie sind es ja dann auch letztendlich nicht wert. Wenn man so schlecht über einen Trainer denkt, muss ich ja nicht drüber reden. Da gebe ich ihm ja noch die Plattform. Und ich habe auch den einen oder anderen schlechten Trainer gehabt, aber alles unwichtig und ich weiß gar nicht, ob der eine oder andere Trainer noch lebt.
Okay. Wenn Sie heute noch aktiver Profi wären, unter welchem Trainer würden Sie am liebsten spielen?
Otto Rehhagel.
Ja gut, das der ist jetzt
ja,
im Ruhestand. Also ich meine jetzt die aktiven Ruhestand.
Trainer. Ja,
wäre er jemand wie, sagen wir mal, Bo Henriksen in Mainz? Wäre das ein Thema für Sie? Markus Anfang in Kaiserslautern?
Ja, ich kann mir schon den einen oder anderen Trainer, könnte ich mir vorstellen, ne? Aber ich mag so Trainer halt jetzt wie Steffen Baumgart, mag ich halt gar nicht, ne, die da so selbstdarstellerisch sich da an den Spielfeld ranstehen stellen und sich wichtiger nehmen wie die Mannschaft oder der Verein. So wie Markus Anfang, ja, ruhiger Trainer, auch mal, kann auch mal laut werden, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Mainzer Trainer, ja, toller Trainer, sehr erfolgreich. Glaube ich, mit dem würde ich auch ganz gut klarkommen. Aber ich weiß ja, ob die Trainer heute mit ihrem Ernährungsplan, ob die mit mir klarkommen würden. Also von daher, Gott sei Dank, stellt sich diese Frage nicht.
Sie waren unter anderem auch mal Trainer in Trier und in Koblenz. War das noch so eine Zeit, wo Sie gedacht haben, ja, also ich würde da schon ganz gerne irgendwie auch oben mitspielen in der Trainerliga? Oder war das von vornherein so ein Experiment? Mache ich jetzt mal und guck mal, wie es weitergeht?
Nein, mein Plan war ja nie, Trainer zu werden. Ich kam ja damals aus Katar zurück und bin dann 3 Tage später Trainer geworden in Regensburg, Trainer und Sportdirektor. Das hat mir dann eine gewisse Zeit Spaß gemacht. Ich habe dann viele in Trier ruft mich ein Freund an, ob ich helfen kann. In Oberhausen ruft mich ein Freund an. Ich habe immer nur Anrufe gekriegt, wenn es irgendwo gebrannt hat, für Kleingeld gearbeitet, weil mir das Geld, wie gesagt, auch nie so wichtig war. Ich habe immer nur versucht zu helfen, aber in Trier war es ja nicht so unerfolgreich. Ne? 3. Runde DFB-Pokal, 1 Million mehr Einnahme gehabt. Dann verlierst du 3 Spiele danach, dann wirst du beurlaubt als Trainer. Das sind einfach so Geschichten. Heute, sage ich auch heute, die Trainer sind ja am allerschlimmsten dran, ob du Erster oder Letzter bist. Du fliegst sowieso raus, wenn 2 Spieler sich beschweren. Deswegen, es war kein Experiment. Es hat mir wirklich am Anfang sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber heute käme ich mit den Spielern, glaube ich, nicht mehr klar. Wenn sie dann 1 Stunde vorm Spiegel stehen, ihr Geld reinkloppen, ihre Stirnbänder oder da unter die Haare legen, dass die Haare nicht im Gesicht sind, also da könnte man auch zum Friseur gehen. Das ist nicht mehr meine Zeit, das ist nicht mein, das ist eine andere Zeit, ne? Das ist eine andere Jugend, die haben eine andere Vorstellung. Ich habe die kennen halt, wie gesagt, keinen Ascheplatz. Die kennen nur die schönsten Plätze. Die kriegen den Hintern abgeputzt. Die müssen für ihr Geld nicht mehr so viel arbeiten. Ne? Sie kriegen alles gemacht. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen. Der ist in einem großen Verein in Deutschland. war der mal so so eine Art Teammanager. Da ist ein Spieler zu ihm gekommen und hat gesagt, ob er ihm Rasierklingen kaufen könnte. Wenn das ein Spieler zu mir gesagt hätte, hätte er einen in die Fresse gehauen. Ey, wo sind wir denn? Also die können sie, also, und das will ich ja damit sagen. Die Menschen oder die Spieler, die werden so verwöhnt, dass sie wahrscheinlich immer imstande sind, irgendwo in den Supermarkt zu gehen oder in den DM-Markt, um sich die Rasierklinge selbst zu kaufen. Also die brauchen immer für irgendetwas oder für etwas, was sie brauchen, brauchen die jemand, und das sind Dinge, damit komme ich nicht klar. Ich bin in einer anderen Zeit groß geworden, und deswegen bin ich froh, dass ich dieses Traineramt nie mehr machen muss.
Sie haben Erstaunliches geschrieben in Ihrem Buch über das Finale 1999 Bayern München gegen Manchester United, Finale der Champions League im legendären Camp Nou Stadion von Barcelona, da wo normalerweise der FC Barcelona spielt. Fußballfans erinnern sich, Bayern führte bis kurz vor Schluss 1-0, da gab es in der Nachspielzeit 2 Gegentore, dramatische Niederlage. Und Sie schreiben sinngemäß, dass das eigentlich eine, ja, unterm Strich eine gute Geschichte für Sie war, um es mal so platt zusammenzufassen.
Es war auch eine tolle Niederlage. Bitter, aber toll. War ein tolles Spiel, war ein tolles Erlebnis, tolles Ereignis. Viele Mannschaften würden uns heute noch beneiden, ins Finale überhaupt mal zu kommen. So, wir waren die bessere Mannschaft. Es war sehr unglücklich, wie wir es verloren haben. Aber trotz allem war es was für mich, auch für meine Karriere, war es zwar zum Schluss erst, aber da habe ich ja auch gezeigt, dass man auch, dass ich auch hätte 90 Minuten spielen können. Die Trainer haben das vorher nie so richtig geglaubt. Die haben mich meistens so in der 70. Minute ausgewechselt. Also vielleicht hat auch der eine oder andere Trainer dann einen Fehler gemacht und hätte mich auch mal länger hätte spielen lassen müssen.
Tore sind erst gefallen, als sie schon weg waren.
Auf genau, Platz, da war ich schon raus.
Vor dem Spiel saßen sie bis nachts um, weiß ich nicht, 3, halb 4 an der Bar im Hotel. Und Uli Hoeneß kam und sagte, so lese ich in Ihrem Buch, jetzt geh mal ins Bett, ansonsten spielst du morgen nicht. Sind Sie dann jetzt aus Provokationsgründen noch nicht ins Bett gegangen oder weil Sie wirklich noch nicht wollten? Oder beides?
Nein, also ich wollte weder jemanden provozieren noch sonst irgendwas, aber ich kann ja selbst entscheiden, wenn ich ins Bett gehe. Ich war ja damals schon älter als 18 Jahre, also und mein Papa oder meine Mama, die haben mir ja auch nicht verboten, dass ich um 11 Uhr jemand im Bett sein muss. Wir haben den nächsten Abend erst gespielt. Ich kann ja keine 24 Stunden durchschlafen. Also ob ich dann jetzt länger an der Bar sitze oder nicht und war dann müde, man hat es ja gesehen. Es geht ja, man muss ja nur wollen. Man kann ja einen Tag, und das hat mein Papa immer gesagt, Junge, wer saufen kann, muss auch den nächsten Tag arbeiten und kann auch den nächsten Tag arbeiten. Und das habe ich ja mit
Profifußball dazu.
Ja, ja, klar. Und das habe ich ja damit bewiesen. Ich habe einen Tag vorm Spiel, wie gesagt, bis nachts um 2:30 an der Hotelbar meine Bierchen getrunken und den einen oder anderen Wodka Lemon. Und ab dem nächsten Tag war ich trotzdem bester Mann. Also in einem Champions League Endspiel. Also es geht alles, wenn man will. Aber vielleicht will der eine oder andere oder kann auch nicht.
Ist Mambo Number 5 von Lou Bega heute noch Ihr Lieblingssong?
War noch nie mein Lieblingssong. Ich habe mit Musik relativ wenig zu tun. Und in dieser Nacht, glaube ich, war jedes Lied schön, weil wir jedes Lied so gefeiert hätten oder haben, wie wir die Champions, als hätten wir die Champions League gewonnen.
Also Sie schreiben von Mambo Number 5 und von Lothar Matthäus und Ihnen, die, glaube ich, beide auf dem Tisch getanzt haben. Oder Lothar
Marius Pablo war auch dabei.
War auch dabei.
Ja, klar.
Und im selben Hotel in Barcelona waren die Sieger von Manchester United abgestiegen und da haben sie nichts gehört von Feierei. Ja, das ist ja fast
nein, nein, die waren nicht im gleichen Hotel wie wir, die waren im anderen Hotel, aber die Fans von denen sind dann zu uns gekommen.
Weil da war mehr los.
Da war mehr los, weil die wahrscheinlich schon ganz früh im Bett waren, warum auch immer. Und wir ja die ganze Nacht gefeiert haben und da kam der eine oder andere Fan dann zu uns.
Das heißt, Ihr Plädoyer ist, aus Niederlagen lernen und jede Gelegenheit zum Feiern nutzen.
Nein, das nicht, aber es gehört ja auch dazu im Leben. Es kann ja nicht, das Leben besteht ja nicht nur aus Sonnenschein, sondern es gibt ja auch mal einen Regen, es gibt ja auch mal einen Sturm. Aber das Leben geht immer weiter. So, und das Leben musst du trotz allem auch für dich. Das Leben ist ja, wollen wir ja ehrlich sein, das Leben ist auch viel zu kurz, um zu trauern, um sich nur einzuschließen, sondern du musst dein Leben jeden Tag versuchen zu genießen, weil wir sehen ja gerade die letzten Jahre auch in meinem Umfeld, ich glaube, ich habe in den letzten 2 Jahren 8 Beerdigungen mitgemacht, das Leben ist zu schnell vorbei, also genieß jeden Tag, hab Spaß in deinem Leben, weil der Tag kann ja morgen kommen, wo es vorbei ist.
Sie waren immer gut für einen guten Spruch. Sehr markige Sprüche. Andere haben das auch geschafft. Andere Spieler, gerade so aus Ihrer Zeit. Die Karten sind neu gewürfelt. Der Spruch ist von, was würden Sie sagen? Oliver Kahn. Wir sind eine gut intrigierte Truppe.
Keine Ahnung.
Lothar Matthäus.
Da gibt es so viele.
Aber ja, das wissen Sie. Was meine Frisur betrifft, da bin ich Realist.
Es könnte Carsten Janger gewesen sein.
Aber ist Rudi Völler.
Rudi Völler, ja.
Okay. Gut. Und von wem kommt, ich würde heute 150 Millionen Euro kosten?
Da ist von mir bestimmt.
Ganz genau.
Aber es ist zu wenig, 115 Millionen. Ich würde mehr kosten.
Im ersten Moment war ich nicht nur glücklich, ein Tor geschossen zu haben, sondern auch, dass der Ball reinging. Wer hat das gesagt?
Bayern-Spieler?
Ein ehemaliger.
Ehemaliger Bayern-Spieler? Mhm. Mehmet Scholl?
Nee, es war Mario Basler.
Ja, wüsste ich jetzt nicht, aber...
Habe ich im Internet
gelesen. Ja, es gibt ja viele...
Was da vielleicht auch gar nicht
stimmt. Ja, genau. Es wurden viele Dinge dann irgendwann mal geschrieben, wo ich auch nicht gesagt habe. Aber der Journalist...
Ist denn der Spruch von Ihnen, in der Bundesliga spielen immer mehr Leute, wo noch nicht mal richtig Deutsch können?
Nee. Das kommt nicht von mir.
Okay.
Aber es entspricht ja der Wahrheit.
Ja, lassen wir so stehen. Sie sind Großvater.
Vierfacher sogar. Vierfacher Opa.
Ja. Wie fühlt sich das an?
Toll. Tolles Erlebnis. Bin froh, wenn ich die Enkelkinder sehe. Bin aber auch dann froh, wenn sie nach 2 Stunden wieder zu Mama und Papa nach Hause gehen. Weil es natürlich dann doch schon manchmal anstrengend ist. Aber es ist toll. Toll. 2 Mädchen, 2 Jungs. Also muss ich sagen, macht Spaß.
Haben Sie den Eindruck, dass der Fußball bei den Enkeln irgendeine Rolle spielt? Ich meine, die müssen ja auch begnadetes Talent in ihren Genen haben. Vielleicht.
Ja, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja alles noch zu früh. Ne? Ich bin ja immer der Meinung, man soll die Kinder das machen lassen, für was sie am meisten Lust haben. Ich würde jetzt im Moment nicht sagen, dass die 2 Mädels sowieso eher weniger, aber die 2 Jungs glaube ich jetzt eher, und wobei der älteste Junge, der hat schon ein bisschen Talent, aber man wartet mal ab, wenn er mal das erste Mal die Freundin gesehen hat und gucken dann, wie er sich entscheidet.
Klingt fast so, als hätten sie sich zwischen Fußball und Freundin entscheiden müssen.
Nein, das hat mit dem nichts zu tun, aber es gibt Punkte im Leben, da ist so ein Scheideweg, ne? Da musst du dich für gewisse Dinge entscheiden und manchmal entscheidest du dich richtig, manchmal falsch. Ich sage immer, wenn die erste Freundin mal ins Spiel gekommen ist und dann verliert mancher das Interesse am Fußball, dann hat er mehr Interesse für die Freundin und für andere Dinge. Und deswegen, es ist immer so, zwischen 14 und 16, da entscheidet sich, ob einer Lust zum Fußball hat oder sich entscheidet, für andere Dinge zu machen.
Sie sind 56 jetzt, gehen Sie noch ins Stadion ab und zu?
Ich glaube, das letzte Mal war ich ich gehe zum VfL Osnabrück, da bin ich sehr oft, aber ansonsten Bundesliga-Stadion, glaube ich, war ich letztes Jahr einmal bei RB Leipzig, ansonsten, glaube ich, 4 Jahre nimmer.
Wow. Erstaunlich.
Ich möchte meine Ruhe haben.
Okay.
Beim Fußball
gucken. Also zu Hause auch nicht irgendwie Fernsehen oder so?
Doch. Ich schaue zu Hause auf meiner Couch, schaue ich Fußball an, da habe ich nämlich meine Ruhe.
Mario Basler zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, es hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
Mir auch.
Ich bedanke mich sehr für den Besuch. Wünsche Ihnen alles Beste.
Dankeschön, gleichfalls.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.